Auf geht's, liebe Leute. Es ist Montag, der 2.2.26. Ich bin Benjamin Golme und hier ist der Basta-Wochenstart.
Mein Name ist Marcel Joppa. Ein herzliches Hallo auch von mir aus dem bitterkalten Berlin. Benjamin, ich erwarte mir heute von dir viele warme Worte. Geht das?
Joppa, du bist ein ganz, ganz toller Mensch. Wir wissen dich wirklich alle zu schätzen. Ohne dich wüssten wir weder ein noch aus. Du bist eine süße Maus.
Ach Mensch, siehst du, da muss ich auch gar nicht, weil hier in meiner kleinen Sprecherkabine war irgendwie die Heizung nicht an, da muss ich auch gar nicht in die Hände klatschen und eine Kniebeuge machen, so wie die Angela das immer sagt.
Ich bin gestern unterwegs gewesen und bin spaziert. Das Ganze ging etwa 20 Minuten hin und 20 Minuten zurück. Und ich war voller Selbstvertrauen, voller Selbstbewusstsein. Ich dachte mir, jetzt habe ich hier bestimmt schon 2 Wochen Glatteis überlebt. Ich bin noch nicht einmal hingefallen. Ich habe es perfektioniert. Ich habe verstanden, was sie mit diesem Pinguingang meinen. Ich kann mittlerweile mit den Augen schon 27 unterschiedliche Arten von Eis unterscheiden und weiß exakt, wo ich hintreten muss. Und ich dachte mir, ich habe mich jetzt so hier eingerichtet und dann kommen diese Idioten mit der Streusalzerlaubnis. Wollen die mir jetzt meine einzige Fähigkeit, die ich neu erworben habe im Erwachsenenleben, einfach so wegnehmen?
Es ist wirklich witzig, wenn ich hier die Straße runtergehe. Vor jedem Haus ist es auch anders. Bei manchen ist irgendwie gar kein Eis. Dann hast du irgendwie diesen, wie nennt sie, es ist ja nicht Rollsplitt, sondern das ist ja aus diesem Vulkangestein, ne? Möglicherweise von der Vulkangruppe, ich weiß es nicht. So. Und dann, bei manchen hast du eine geschlossene Eisdecke, also es ist Wahnsinn, aber ja, der regierende Bürgermeister Kai Wegner, CDU, hat sich ja mit Leib und Seele für Streusalz eingesetzt, als das Wetter schon viele Tage und Wochen glatt war. Aber ja, und jetzt soll ja gesalzen werden.
Leute, die Berliner dürfen jetzt salzen, nur leider gibt es kein Salz.
Salzmangellage.
Das ist die nächste idiotische Geschichte, ja?
Ja.
Und dann melden die Baumärkte, wie Salz? Der ist doch schon seit Wochen ausverkauft. In Berlin gibt es ja, wie sicherlich in vielen anderen Städten Deutschlands, diese besondere Situation, dass Salz zwar verkauft werden darf, aber nicht angewendet werden darf.
Richtig.
Das heißt, wenn ihr seht, dass euer Nachbar eine Garage, so eine Auffahrt hat oder auch der Weg vor seinem Haus eisfrei ist, dann wisst ihr, der Mann hat sich strafbar gemacht, könnt ihr gleich
Anzeige
hin.
Anzeige ist raus.
Ja, mit so einem Teströhrchen, bisschen was von dem Wasser aufnehmen und nachweisen, dass er das gesalzt hat. Also man dürfte es kaufen, jetzt kann man es nicht mehr kaufen. Also jetzt, wo er es erlaubt, der regierende Bürgermeister, kann man es schon lange nicht mehr kaufen und die Berliner sind umgestiegen darauf, Haushaltssalz zu räubern. Mhm. Das heißt, du kriegst in den Supermärkten teils kein normales, günstiges Haushaltssalz mehr. Die Berliner, die salzen jetzt mit Bad Reichenhall.
Ja, Hauptsache Jod, sage ich immer. Ne?
Ich hab heute mal nachgeschaut, also Spülmaschinensalz, das ist doch relativ günstig und ich weiß nicht, ob es das noch zu kaufen gibt. Das ist jetzt der ganz heiße Tipp. Aber es soll wohl auch funktionieren und es soll sogar zum Teil vorteilhaft sein, weil es vom Winde nicht verweht wird.
Ach, siste wohl. Ja, ich meine, ich bin da ja auch wieder hin und her gerissen. Natürlich gibt es Umweltbedenken, weil das nicht gut für die Bäume ist. Es soll auch nicht gut für beispielsweise die Hundepfoten draußen sein, weil das zu Entzündungen führen könnte. Bei all dem, also es wurde ja irgendwann verboten, eben aus hauptsächlich umwelttechnischen Gründen. Früher hat das ja irgendwie aber alles prima geklappt. Und ich denke mir halt wieder so, ja, Bedenken mögen ja auf der einen Seite völlig korrekt sein, auf der anderen Seite, Freunde, es geht hier um ausrutschende Menschen und das ist nicht irgendwie immer lustiger Slapstick à la dick und doof, sondern das kann richtig gefährlich sein. Und dass dann hier so lange gezögert wurde bei wirklich dieser Eisfläche, die wir hier geschlossen in Berlin haben, das Salz so spät anzuwenden, da kommt einem durchaus in den Kopf, naja, mal wieder geht Umwelt vor körperlicher Unversehrtheit.
Hey Joppa, sagen Sie mal, wie sind Sie denn drauf? Was meinen Sie denn, für welche Situation ist das Streusalzverbot gedacht? Ja, wohl nicht für einen milden Winter mit 4 bis 8 Grad. Ein Streusalzverbot ist für Situationen gedacht, in denen Eis liegt. Ticken Sie noch richtig? Genau deswegen haben wir es ja. Alles andere würde ja gar keinen Sinn ergeben.
Ja, aber
und das ist
trotzdem
auch die Position der SPD gewesen für längere Zeit. Übrigens, es gibt wohl einen Antrag, der schieß mich nicht tot, aber ich glaube, er ist vom 13. Januar ein CDU-Antrag für die Erlaubnis des Streusalzes aus der Fraktion der CDU. Der wurde dann aber von der SPD weggebügelt.
Ja,
und dann kam irgendwann der Regierende und hat gesagt, jetzt müssen wir doch irgendwie was machen. Dann kam die SPD, hat weiterhin gesagt, wir machen da gar nichts. Dann kam der Spitzenkandidat der SPD fürs Abgeordnetenhaus, also derjenige, der noch gar kein Amt und Würden hat im Abgeordnetenhaus, aber gerne eins hätte, nämlich Regierender. Der hat dann gesagt, nee, nee, das müssen wir schon freigeben, weil der hat ja noch was zu verlieren, der Junge. Und das sind keine Bäume, sondern das ist eine Wahl. Und dann ist die SPD umgekippt und hat gesagt, ja, ja, können wir schon machen. Und als es vorher noch hieß, wir brauchen dafür ein Gesetz und wir alle schon dachten, wann ist denn die nächste Senatssitzung, wann trifft sich denn das Abgeordnetenhaus mal wieder, wann gedenken die feinen Herren Abgeordneten sich mal wieder zu treffen in dieser Notlage, auf einmal heißt es, nö, wir machen einfach nur eine Allgemeinverordnung. So, Punkt, Schluss, aus, Ende. Und jetzt darf das Salz, was nicht existiert, gestreut werden. Danke!
Hast du dieses tolle Video von Schummelfranzi, Franziska Giffey, gesehen?
Ja, natürlich. Beschreib's für alle Zuschauer und Hörer.
Sie ist früh aufgestanden und hat den Besen in die Hand genommen und hat quasi die Eisfläche, also den Schnee, weggefegt und hat gesagt, dass man ja auch, also sie hat mal wieder darauf rumgeritten, dass sie ja möglicherweise früher aufsteht als der Bürgermeister, so zwischen den Zeilen zu lesen. Andere haben allerdings drunter kommentiert, boah Mensch, Giffey, jetzt fegt sie da auch noch den Rollsplitt weg und jetzt rutschen die Leute aus, weil da kein Splitt mehr liegt. Es war irgendwie, sagen wir mal, Fachkraft ist sie anscheinend nicht.
Schummelgriffi, ey, wirklich, ich liebe sie. Also, das, was sie da gefegt hat, war vor einem SPD-Büro. Und da lag gar kein Eis mehr. Und da denke ich mir, wie haben die es denn ausgerechnet geschafft, das Eis da wegzubekommen?
Anzeige ist raus.
Ich komme mit meinem Röhrchen und teste mal kurz, was da eigentlich so auf der Straße liegt bei denen. So, deswegen war es auch nicht schlimm, dass sie den Rollsplitt weggemacht hat, weil da kein Eis mehr gewesen ist. Sie hatte dann so einen Besen, da war vorne noch das Preisschild dran. Also du sahst noch genau den QR-Code, wahrscheinlich gerade hier vom Hellweg geschossen, das Ding, und dann erstmal für ein Werbevideo. Das ist echt unsäglich, was die gemacht hat. Und sie hat ja dann auch noch gesagt, also unsäglich ist, dass sie so tut, als wenn sie jetzt wirklich hands-on wäre und da täglich irgendwie, sobald eine Schneeflocke fliegt, ist Franzi da und fängt sie mit dem Mund auf. So ist ihre Dedication to that thing. Du, ich weiß gar nicht, warum ich heute so viel Englisch rede. Wahrscheinlich, weil ich Epstein-mäßig so viel englische Sachen gelesen habe.
Oha.
Zu Epstein kommen wir heute natürlich nicht. Mal gucken.
Mal schauen.
Weil wir müssen über Schummelgriffi reden. So, und dann sagt sie doch tatsächlich, ich ist jetzt, und das ist ja wirklich, als wenn die direkt aus der Ost-FDJ käme, ja. Also wirklich, ich mag das ja gerne, die hat ja einen Dialekt. Ich glaube, sie ist in Brandenburg geboren.
Ja, ja.
Und ich bin tatsächlich Berliner, ich mag es auch, wenn man das mal hört, aber es klingt trotzdem mit ihrer Piepsstimme immer wie eine FDJ-Generalsekretärin, wobei die ja vorwiegend in der CDU zu suchen sind heutzutage.
Korrekt, ja.
Mit autoritären Bestrebungen, wie sie ja gegenüber Herrn Gauß damals bekannt hat. Aber zu Griffi nochmal zurück, ein Wort. Da sagt sie, ja, das ist jetzt eine Eigenverantwortung für uns alle. Das müssen wir jetzt alle gemeinsam schaffen. Und das gilt ja auch für die Eigentümer und die müssen das dann machen. Die müssen sie. Und ich denke mir bloß so, also Griffi, das ist überall unterschiedlich geregelt, wer für was zuständig ist. Also vor meinem Haus, das mir nicht gehört, ist ein Winterdienst zuständig. Und das gilt für viele Häuser. Und überall ist eine dicke Eisschicht. Da ist es ja offensichtlich die Verantwortung des Winterdienstes. Und auf der nächsten Ebene, dass wir dieses Eis haben, resultiert ja aus einem Eisregen, der in der Nacht gefallen ist. Damit begann ja alles. Und da muss ich wirklich, habe ich auch bei Kontrafunk in der Redaktionskonferenz die ganzen Winterdienste und die Eigentümer und die Stadt mal in Schutz nehmen. Ein Eisregen, der zwischen 2 und 3 Uhr nachts fällt und alles spiegelglatt macht, den kannst du nicht wegfegen. Nee. Das kann niemand. Den kannst du nur wegeisen. Damit begann es ja. Und dann fiel auf den Eisregen, fiel irgendwann Schnee und der ist dann aufgetaut. Das wurde die Eisschicht einfach nur dicker.
Richtig.
Das sind die Realitäten. Wir haben es hier also mit einem Wetterphänomen zu tun. Da gibt es keine Verantwortlichkeiten von Hauseigentümern oder von Winterdiensten. Die konnten dem nicht Herr werden. Andererseits weiß ich natürlich, ich habe es ja hier in der Straße vor Augen, dass die Winterdienste auch nicht genau das tun, wofür sie bezahlt wurden.
Bei uns glücklicherweise schon. Für meine Nachbarin muss es ein ganz, ganz harte Zeit sein, weil das ist so eine, die wirklich so bei dem kleinsten Flusen auf der Einfahrt anfängt zu fegen, damit das immer alles richtig schön rein ist, und jetzt liegen da halt irgendwie Tonnen von Schutt, also diesem Vulkanasche, Vulkangeröll. Ja, da muss man, aber dafür rutscht sie nicht aus, ne? Interessant finde ich, es wird ja heute gestreikt, also bundesweit streiken ja die Öffis, außer in Niedersachsen, wenn ich richtig informiert bin. Und in Berlin, also wenn ihr denkt, Berlin ist absurd, dann wurde da heute nochmal einer draufgesetzt. Berlin hat das drittgrößte Straßenbahnnetz der Welt. Das ist schon mal beachtlich. Jetzt wird da heute aber gestreikt. Die Trams, die werden bestreikt. Die fahren aber trotzdem. Es darf aber keiner einsteigen. Der Hintergrund ist, dass die BVG Angst hat, dass die Oberleitungen wieder einfrieren. Deswegen müssen die Fahrer, die eigentlich ja streiken, trotzdem fahren, damit es nicht vereist. Aber die halten nicht an. Also es darf niemand einsteigen. Das nenne ich mal richtig absurd. Ja, musste wohl laufen über das Eis.
Also ich kann dir sagen, warum ich niemals Streusalz anwenden werde. Was habe ich denn davon, wenn direkt vor meinem Haus illegalerweise alles schickipucki ist, aber ich laufe ja bloß 0,01% vor meinem Haus. Eigentlich müsste ich das Streusalz die ganze Straße runterschicken.
Ja, immer vor dir, so schön irgendwie wie Hänsel und Gretel, ne? Nur nicht hinter dir, sondern vor dich.
Okay, Leute, ich denke, wir haben diesen Ausflug jetzt gemacht. Ich denke, wir haben fast alles dazu gesagt. Wir werden natürlich am Donnerstag belegen, dass der Januar leider zu warm gewesen ist.
Ja.
Gasmangellage, ja, incoming, sage ich mal. Also, das ist auch so geil. Wenn ich richtig informiert bin, Leute, also wisst ihr, wir lesen wirklich, an diesem Wochenende habe ich so viel gelesen und Fakten gibt es dann am Donnerstag, da belegen wir alles, was wir so sagen. Heute
sind wir nur Populisten.
Kommt es aus unserer Erinnerung und das ist meistens richtig, aber es kann auch Spuren von Falschinformationen beinhalten. Also, Thema Gasmangellage. Wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es eine Gesetzeslage, die besagt, dass zum 1. Februar die Gasspeicher zu 30% gefüllt sein müssen. Herzlichen Glückwunsch an Katharina Reiche und an die Bundesnetzagentur. Wir liegen ja bei 32% am 1. Februar. Das habt ihr knallhart geschafft. So, dann kamen die Grünen und haben sich bei Social Media beschwert, dass die CDU Ministerin Reiche zu wenig Gas besorgt hat. Und das ist ja tatsächlich so. Also das kann man auch nachlesen, ist relativ komplex, aber grundsätzlich würde ich das mal so zusammenfassen. Die Entscheider, die dafür sorgen mussten, ob die Gasspeicher weiter gefüllt werden, haben sich darauf verlassen, dass der Preis im Laufe des Jahres noch sinkt und wollten sich nicht erpressen lassen vom Gasmarkt und deswegen haben sie die Speicher nicht so voll gemacht, wie es eigentlich üblich gewesen wäre.
Ja, und die Verbraucher sitzen immer am längeren Hebel. Ich kaufe das nicht, das ist zu teuer, wir werden schon sehen, was ihr davon habt.
Richtig, gerade beim Gas. Ja. Und ging dann einfach davon aus, dass der Winter jetzt nicht so streng wird und dass die Preise irgendwann eines fernen Tages dann sinken werden. Witzig natürlich, dass sie vor ein paar Tagen auch beschlossen haben, dass sie nie wieder Gas aus Russland kaufen. Frag mich, wie die Preise dann sinken sollen. Und die Grünen haben also gemeckert, die haben kein Gas gekauft und das ist ja ganz schlimm und die gesetzlichen Regelungen sind ja eh falsch und so weiter. Dann kam aber raus, dass die gesetzlichen Regelungen von Herrn Habeck als einer der letzten Amtshandlungen noch getroffen wurden. Das heißt, diese niedrigen Voraussetzungen, die wir jetzt haben, sind eigentlich ein Endprodukt von Robert Habeck gewesen, nicht die CDU. Nur, dass wir wenig eingekauft haben, ist dann ein Produkt von CDU.
Das ist spannend. Ich habe mich übrigens letztens, ich glaube für den Kontrafunk, mit einem Gasexperten unterhalten. Da ging es darum, ob denn tatsächlich die Gasmangellage jetzt droht. Also droht es, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, wenn der Februar auch kalt ist, Ende Februar kein Gas mehr haben. Da sagt er ganz klar, nein. Also wir müssen nicht damit rechnen, dass plötzlich kein Gas mehr da ist. Womit wir aber rechnen müssen, und das sehen wir ja jetzt schon, ist, dass einfach Gas viel teurer wird, weil die EU-Länder haben untereinander Verträge, also Deutschland hat Verträge mit allen möglichen anderen, auch Nachbarstaaten, dass die uns Gas liefern müssen, wenn wir keins mehr haben. Und da müssen die tatsächlich sogar Einschnitte in ihrer eigenen Wirtschaft in Kauf nehmen, damit bei uns die Bevölkerung Gas hat. Also Bevölkerung vor Wirtschaft, wenn es nach diesen Verträgen geht. Was allerdings natürlich zur Konsequenz hat, dass die uns das Gas sauteuer verkaufen werden. Und also ihr müsst nicht befürchten, dass ihr kein Gas mehr habt, nur dass ihr es euch nicht mehr leisten könnt.
Das finde ich jetzt aber schade. Ich hatte mich schon so gefreut, endlich für die Freiheit frieren zu dürfen.
Ach, das darfst du auch so, Benjamin.
Aus Solidarität auch mit unseren Freunden in der Ukraine, wo ja mittlerweile minus 230 Grad herrschen und wir ja schon erneut Hitzegeräte rübergeschickt haben in die Ukraine.
Richtig.
In die Ukraine, die ja selber unsere Gasleitung in die Luft gesprengt haben. Das kannst du ja gar keinem erzählen, was der Generalbundesanwalt da für fürchterliche Vermutungen hat. Oh Gott, ey. Oh Gott. Ja, so ist das also. So hängt alles mit dem anderen zusammen. Also ich würde mich freuen, wenn hier endlich kein Gas mehr wäre. Ich denke mal, die Deutschen würden einfach sagen, ja, das ist jetzt aber maximal, würde ich jetzt so weit gehen zu behaupten, das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Da haben wir jetzt erstmal kein Gas, dann schaffen wir halt hier hier wieder Teile der Wirtschaft ab, dann produzieren die halt jetzt im Winter nichts. Das hat ja Robert Habeck eh so angekündigt. Wir lieben Robert ja immer noch zu 12% oder zu 14%. Dann können wir halt ein bisschen frieren, ist doch in Ordnung. Und dann werden sie überlegen, okay, wenn ich zu Hause nicht heizen kann, dann gehe ich halt in die U-Bahn. Dann schlafe ich halt in der U-Bahn und dann sagen die U-Bahn, nee, wir streiken leider, wir können nicht fahren. Dann sagen die Berliner, na, dann können wir in der Straßenbahn sitzen. Die hält zwar nicht an, aber vielleicht springen wir auf und sitzen dann, während sie durch Berlin zuckelt. Also man kann sich doch immer arrangieren und niemals ist es eine schlechte Politik. Es ist halt immer eine Frage, wie man darauf reagieren sollte.
Ich habe mich übrigens letztens mal mit einem Heizungsinstallateur unterhalten, war auch ganz spannend. Der meinte nämlich, also richtig witzig ist, dass seine Firma im Moment hauptsächlich, natürlich, ich meine klar, wenn es kalt ist, wirst du vermehrt gerufen, wenn die Heizung ausfällt, dass sie gut zu tun haben, das liegt auf der Hand. Er sagt allerdings, die meisten Einsätze haben sie wegen ausfallenden Wärmepumpen. Das ist sehr interessant, meine ich sehr. Ach so, also Wärmepumpen fallen jetzt mehr aus als jetzt zum Beispiel meine Gasheizung. Meine, ja klar, ihre Gasheizung ist ja drin, die Wärmepumpen sind draußen. Und blöderweise sind die halt nicht für langfristige Temperaturen unter Null konstruiert. Also nicht wirklich, da können halt Leitungen platzen und so weiter. Und das ist eben das Problem. Und er sagt, naja, ich meine, also er meinte das so ein bisschen überspitzt und sagt, ja, ist ja klar, ich meine, wenn die ganze Politik hier, wenn die ganze Zeit denken, der Klimawandel und alles wird heiß, dann kann man ja nicht davon ausgehen, dass im Winter unter Null ist. Da können sie ja, das ist ja nicht ihr Fehler. Ja, und jetzt haben wir den Salat.
Hey, aber ich darf jetzt hier wirklich für die gesamte Basta-Berlin-Gemeinde sprechen. Als wir hier in die Sendung reingegangen sind, hatten wir alle schlechte Laune. Wir haben grundsätzlich im Strahl gekotzt, das sind schwere Zeiten. Aber dann kommt der Herr Joppa und mit dir zu sprechen ist wie so ein emotionaler Schokobrunnen. Wenn du diese Wärmepumpengeschichte bitte nächste Woche nochmal erzählen könntest, das tut uns allen so unfassbar gut für unsere geschundenen Seelen.
Gerne, mache ich gerne.
Also, der Deutsche hat immer die besten Lösungen, pass auf. Da fliegst du also jemanden ein aus dem Südsudan mit einem Resettlement-Programm der Vereinten Nationen. Mm. Resettlement-Programm, das bedeutet, ich will jetzt nicht sagen Umvolkung, aber doch, die Bevölkerung wird von dem einen Teil der Welt in den anderen Teil der Welt gebracht. Mhm. Der Teil, in dem die Bevölkerung hier gebracht wurde, ist also Hamburg. Ein Südsudanese wurde nach Hamburg gebracht. Das ist schon ein paar Jahre her. Er lebt aber immer noch in einer Containersiedlung für Zugewanderte, man nennt sie ja oftmals auch Flüchtlinge. Er lebt also mit aller Herren Nationen da in dieser Unterkunft und dreht da regelmäßig durch. Er säuft, er soll andere Leute verprügeln, er soll gedroht haben, eine Katze zu erstechen. Ob er sie essen wollte, weiß ich nicht, das ist nicht überliefert.
Legt sich mit der Polizei an.
Ist straffällig. So, und dann rastet er offensichtlich komplett aus, nimmt ein 18-jähriges Mädchen auf dem U-Bahnhof mit in den Tod. So, und jetzt gibt es ja viele Antworten, die man finden könnte. Und die deutscheste Antwort lautet, der arme Mann.
Ja, was, das habe ich vielfach
Mann,
gelesen.
Was muss diesem Mann passiert sein, dass er solche psychische Traumata hat? Und warum hat es Deutschland nicht geschafft, ihm die richtige Hilfe angedeihen zu lassen, damit er das nicht tun muss? So, die andere Möglichkeit ist natürlich zu sagen, warum haben wir denn keine Sicherheitsvorkehrungen auf dem U-Bahnhof? Ich meine, guck doch mal in andere Länder. Da kommst du gar nicht ohne Fahrkarte in den U-Bahnhof. Oder es gibt ja sogar Länder, in denen der gesamte U-Bahnhof mit Glas abgeschirmt ist vom Gleis und der Zug hält an bestimmten Stellen und da gehen die Türen dann auf. Da kann man einsteigen. Wenn wir sowas gehabt hätten, dann hätte der geschundene, psychisch kranke Südsudanese gar nicht dieses große Opfer bringen müssen, sich selbst von der Welt zu nehmen und dann halt tragischerweise auch noch ein 18-jähriges Mädchen. Das ist Deutschland. Deutschland ist schuld an dieser Katastrophe.
Ja, und zusätzlich, Benjamin, ist es ja eine rassistische Tat und damit ganz klar rechts einzuordnen, weil das Mädchen ja eine Iranerin gewesen ist, die er ermordet hat. Das muss man ja auch sagen.
Ja, Fun Fact, ich habe noch nie einen krassen Rassisten als meinen ehemaligen tunesischen und marokkanischen Mitbewohner gehört. Der hat ein paar Monate bei mir gewohnt und der sagte damals, ich habe ja mit vielen Frauen Sex, aber wenn ich höre, dass die mit einem schwarzen Mann Sex gehabt haben, bin ich da raus, dann ist die Frau für mich schmutzig. Also zu denken, dass nur irgendwie Weiße oder so oder Deutsche oder sowas zu Rassismus neigen, dann unterhaltet euch mal mit Menschen anderer Nationen und dann fragt die mal, wie sie zum Thema Rassismus stehen.
Nein, Rassismus kann nur von Deutschen, von weißen Deutschen ausgehen. Benjamin, das haben wir von den Grünen gelernt.
Nicht nur von den Grünen, auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja.
Magst du uns erklären, warum es so ist? Bist du genug im Thema? Ansonsten versuche ich es.
Versuch du es bitte. Ich rege mich nämlich nur auf, wenn ich es versuche.
Also, Rassismus basiert ja auf Machtstrukturen Und in unserem Land, in Deutschland, sind die Machtstrukturen so, dass die Macht immer bei den privilegierten weißen Menschen ist. Und dementsprechend können auch nur sie Rassismus gegen andere ausüben. Wenn ein Deutscher von einem Schwarzen oder von einem Türken, einem Araber beschimpft wird als scheiß Drecksdeutscher oder ich will dir deine weiße Haut abziehen oder sonst irgendwas, dann kann das nie Rassismus sein. Dann sind es zwar Beleidigungen, aber Rassismus ist es nicht. Und weil wir uns darauf konzentrieren, Antirassismuspolitik zu machen, ist es auch nie Politik für weiße Deutsche, sondern es muss ja immer Politik sein für diese aktuellen Minderheiten, die natürlich in mehreren Generationen dann möglicherweise doch keine Minderheit mehr sind. Und dann, wenn also arabischstämmige, türkischstämmige, afrikanischstämmige Menschen in Deutschland in eine Machtposition kämen und die Machtposition nicht nur aufgrund ihrer großen Anzahl entsteht, sondern auch aufgrund von Politik, Teilhabe, CEO-Positionen, wenn sie also die Chefs in diesem Land sind, dann könnte es möglicherweise in 200 Jahren auch mal Rassismus gegen Weiße geben. Bis dahin haltet bitte einfach eure rassistischen Kackfressen.
Aber verstehe ich dich richtig? Also es ist die Gewalt von einer Mehrheit gegen eine Minderheit. Wenn ich mich jetzt aber in Neukölln beispielsweise bewege, wo ja Menschen mit Migrationshintergrund klar die Mehrheit ausmachen und ich dort beleidigt und angegangen wäre, das ist dann nicht Rassismus. Interessant. Spannend.
Na und dann unterhalte ich mal mit den, ja, es ist, auch in diesen Gebieten schaffen es diese in Deutschland existierenden Minderheiten, dort existierenden Mehrheiten, trotzdem der deutschsprachigen weißen Minderheit Rassismus zu unterstellen. Ja, richtig, so ist es, Herr Joppa. Ach Mensch, macht das heute wieder gar keinen Spaß mit dir. Pass auf.
Übrigens, ach so, ein Wort, weil wir gerade bei Neukölln waren. Wie heißt der nochmal gleich, der, du hast das mit den Namen immer so gut drauf, der linke Spitzenkandidat in Neukölln, der auch im Bundestag als Bundestagsabgeordneter sitzt.
Du meinst ja Kotschak.
Ja, richtig, genau. Der hat ja vergangene Woche eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten. Es ging um einen Antrag der AfD und eigentlich ging es darum, Clan-Kriminalität in Deutschland einzudämmen. Und dann ist Herr Kotschak ans Mikrofon getreten und hat da wirklich einen vom Leder gerissen. Er ist überhaupt nicht auf den Antrag der AfD eingegangen. Sogar eine CDUlerin hat danach gesprochen und meinte zu Herrn Kotschak, ja, Herr Kotschak, leider Thema völlig verfehlt. Eigentlich hat er die ganze Zeit nur darüber gesprochen, wie toll Berlin-Neukölln ist. Er ist mal ganz kurz auf die Clan-Kriminellen eingegangen, indem er allerdings mehr hat durchblicken lassen, dass das ja alles eigentlich mittlerweile Deutsche seien. Also klar, die ganzen Libanesen sind natürlich mittlerweile alle Deutsche und auch in zweiter, dritter Generation. Und das sei ja überhaupt gar kein Ausländerproblem und habe auch nichts mit Migration zu tun. Die eigentlichen Clan-Kriminellen und so der Bogen von Herrn Kotschak, die eigentlichen Clan-Kriminellen sind nämlich AfDler, die nämlich in großem Stil das deutsche Volk versuchen zu verarschen und an der linken und rechten Stelle und hier und dort die ganze Zeit das Volk an der Nase herumführen und ihm schaden. Und deswegen, so Herr Kotschak, ist Frau Weidel natürlich auch die oberste Clan-Kriminelle Deutschlands. Das muss man sich mal vorstellen.
Die Rede klingt auf jeden Fall mega. Ich bin echt traurig, dass ich das bislang verpasst habe. Herrn Kotschak ist natürlich ein Phänomen. Ja, es ist ja alles Absicht. Er stilisiert sich ja zu einer gewissen Persönlichkeit. Es ist ja schon, hat ja auch viel satirisches Potenzial, was er macht.
Voll.
Er will ja einfach nur provozieren. Er will die Leute blank gegen sich aufbringen. Er will Hass gegen sich selber schüren. Das macht er, indem er dann eben, früher hat man gesagt, Kanacksprech, ja. Also
ja.
War, glaube ich, vor 20 Jahren konnte man sowas sagen, wird man wahrscheinlich nicht sagen.
Assi-Slang.
Heute sagt man einfach Deutsch. Also es ist ja signifikant, dass auch nach vielen Generationen, auch in der dritten oder vierten Generation, Zuwanderer, also diese jungen Leute, kein sauberes Deutsch sprechen. Nicht das, was wir unter Deutsch, Hochdeutsch verstehen, sondern da hat sich einfach so ein Straßendialekt herausgebildet, der bis in alle Ebenen gesprochen wird. Auch in Universitäten von Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch von Deutschen mittlerweile.
Ja, richtig, das färbt ja ab. Also mittlerweile Jugendliche, egal ob es Schüler oder später in der Uni sind, die haben diesen Slang tatsächlich übernommen. Und dann hörst du auch, früher hat man immer mehr englische Wörter im deutschen Sprachschatz gehabt, jetzt hast du immer mehr arabische Wörter dort drin und auch das mit dem Satzbau funktioniert nicht mehr richtig. Also es ist mir aufgefallen und widerstrebt mir doch sehr.
Es sind genau die Leute, die unsere Sprache gar nicht wirklich beherrschen, die dann sagen, dass sie bei Vorstellungsgesprächen diskriminiert werden.
Ja.
Und da kann ich euch sagen, ja, das kann passieren, weil normale Arbeitgeber und normale Personeller, die dann jemanden vor sich haben, der aus dem ähnlichen Haus kommt wie sie und die Sprache sauber spricht, gewisse Bedenken haben, wenn jemand halt nicht mal die Wörter richtig deklinieren kann. Hm. Also kann ich nur allen empfehlen, dass sie erstmal die deutsche Sprache erlernen. Es gab übrigens eine Phase in meinem Leben, da wollte ich auch so sein. Die ging ein paar Monate. Da war ich so vielleicht 15 Jahre alt und ich war im Fußballverein, wo wir, ich denke mal, die Hälfte Ausländer hatten und die Hälfte gebürtige Deutsche. Und genau da war dieser Kabinensprech genauso. Und da habe ich es auch gemacht. Und dann habe ich mich irgendwann umerzogen, weil ich das einfach ganz fürchterlich fand. Ganz bewusst umerzogen, weil ich gemerkt habe, ich bin hier auf dem Holzweg. Ja. Jeder, der diese Sprache nicht sauber spricht, ist auf einem Holzweg und wird es beruflich in den normalen Berufen, konservativen Berufen, schwerer haben. Und das hat, ja gut, da würde man sagen, es hat was mit Diskriminierung zu tun, aber ich sage, das interessiert mich gar nicht, euer Geschwafel. Es geht hier um Bildung und auch Respekt vor der Sprache und Respekt vor diesem Land. Also sprecht einfach normales Deutsch.
Ja, korrekt. Aber es ist ja auch ein Teil der Verrohung der Sprache. Auf der einen Seite hast du tatsächlich viele arabische Einflüsse und gleichzeitig auch so ein Verwaschen in ein Slangdeutsch. Und auf der anderen Seite hast du halt das Gendern. Und da wiederum eine völlige Monstrosität, was neue Wortschöpfungen angeht. Und das geht in der Mitte übrigens gar nicht zusammen, weil ich habe noch nie, aber wirklich noch nie, irgendjemand in Neukölln gendern gehört. Auf der anderen Seite natürlich sprechen die gendernden Leute im Bundestag oder bei den Grünen auch nicht assikanackisch. Aber du hast zwei von unterschiedlichen Seiten aus strömenden Veränderungen der deutschen Sprache und dann sitze ich in der Mitte und kann einfach nur den Kopf schütteln.
Ich wurde ja selber in Neukölln auf der Karl-Marx-Straße angehalten von der Polizei. Und fünf Wochen später habe ich dann mein Bußgeld bekommen und habe ich gesehen, wer eigentlich der Kommissar war, der mich da aufgeschrieben hat. Mhm. Und er hatte zufällig den Nachnamen einer sehr großen Berliner Clanfamilie. Und ich denke mir, das ist jetzt euer Ernst, ja? Und ich weiß, das ist nicht erlaubt. Aber ich bin mir sicher, dass es auch in der Polizei Berlin und bei der Deutschen Polizeigewerkschaft Stimmen gibt, die sagen, wir müssen gewisse Familienangehörige einfach vom Polizeidienst ausschließen. Hm. Und das gilt für Leute mit Namen wie Al-Shakur, Al-Zain, Remo, Abu Shaka und da kannst du noch ganz viele dazu nennen. Das ist sicherlich gegen jedes Diskriminierungsverbot, aber du kannst ja auch jedes Diskriminierungsverbot erklären und aufheben, wenn du sagst, also wenn der jetzt, sagen wir mal, Joppa ist jetzt eine, oder Weidel, ja, die Weidels, die kennen wir ja, das ist ja laut Ferhat Kocak ein gefährlicher Clan. Die Weidels regieren Berlin, die Weidels haben den Pokerraub ausgeführt, die Weidels haben die Goldmünze geklaut, die Weidels sind regelmäßig am Kudamm tätig, die Weidels machen Schutzgelderpressung, betreiben Shisha-Bars, die Weidels sind echt, also wir können ihnen wirklich wenig nachweisen, hin und wieder sitzen mal Weidels im Gefängnis, aber wir wissen, die sind echt gefährlich. Und wenn die Weidels Kenntnis bekommen von Ermittlungsverfahren und von Hausdurchsuchungen gegen sie, dann zerstört das unsere gesamte jahrelange Ermittlungsarbeit. Und wenn ein Weidel dann bei uns im Polizeidienst ist und Zugriff hat auf den Polizeicomputer, dann erhöht das Ganze diese Gefahr. Und selbst wenn er aus dem nicht kriminellen Zweig der Weidel-Familie kommt, kennt er dann doch die schwerkriminellen Weidels. Und wir müssen doch den Weidel vor sich selber schützen. Es kann doch durchaus sein, wenn er dann im Polizeidienst ist, dass seine Cousins und seine Onkel zu ihm kommen und sagen, weißt du was, du wirst aus der Familie ausgestoßen, du wirst deine Frau nicht mehr sehen und dir wird noch viel Schlimmeres passieren, wenn du dich nicht an den Polizeicomputer setzt und dann für uns solche Sachen recherchierst. Das ist doch die Gefahr, wenn man Familienangehörige von sogenannten clankriminellen Familien in den Polizeidienst lässt. Das ist ja offensichtlich und das Gleiche gilt für die Staatsanwaltschaft.
Na, absolut, klar. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie häufig sind irgendwelche Namen, also
Weidel ist häufiger unter Polizeikommissarin, als du dir vielleicht denkst.
Okay, dann lasse ich das mal so stehen. Du wirst das recherchiert haben.
Alles, habe ich alles astrein sauber. So, jetzt kommt aber der Witz. Ich habe ja schon angedeutet, dass sowas überhaupt nicht möglich ist, ja? Und es ist letzten Endes auch egal, ob der mit Nachnamen Weidel heißt oder Al-Zain oder Remo oder Abu Shaka oder Shakur, alle die im Rufe stehen, möglicherweise irgendwas mit Kriminalität zu tun haben. Es ist ja egal, denn wenn du auch nur einen Beamten hast, der auf den Straßen von Neukölln aufgewachsen ist, auf den Straßen von Kreuzberg, dann können die Clanfamilien den natürlich genauso unter Druck setzen. Natürlich. Denn die kennen den ja von der Schule, die wissen auch, wo sein Auto steht, die wissen, wer seine Schwester ist, die wissen alles über ihn, wenn sie das gerne möchten.
Genau.
Und das gilt übrigens auch noch für einen deutschen Beamten. Es geht ja sogar so weit, okay, dann dürfen wir nur noch weiße deutsche Beamte aus
Baden-Württemberg nehmen.
Naja, ich sage jetzt mal aus Zehlendorf nehmen. Okay. Auch die können natürlich ähnlich unter Druck gesetzt werden. Von daher ist es alles aussichtslos, Leute. Wenn du die organisierte Kriminalität erstmal im System hast, dann kriegst du die da ganz schwer raus und es mag eine größere Wahrscheinlichkeit bestehen bei gewissen Familien, dass sie Geheimnisse verraten, aber es existiert sowieso.
Ja, aber die Politik der Nadelstiche wirkt doch, Benjamin. Das sagen sie uns doch alle. Das hat auch NRW-Innenminister Reul gesagt. In NRW, da wirkt die Politik der Nadelstiche auch. Also gut, jetzt vielleicht nicht, wenn es um Geldschließfächer bei der Sparkasse geht oder um die Bandenkriminalität von der Mokromafia, die über die Grenze kommt. Aber ganz sicher wirkt die, weiß ich nicht, bei dem Dealer um die Ecke. Keine Ahnung, ist natürlich völliger Schwachsinn und da müssen andere Mittel genommen werden. Was ich nicht schlecht finde, ist die Beweislastumkehr, wenn es zum Beispiel um gefundene Geldmengen geht. Das ist ja, wenn ich mich recht entsinne, jetzt auf den Weg, dass beispielsweise, wenn jemand in einem fetten Wagen angehalten wird und du hast den begründeten Verdacht als Polizist, ob der 20-Jährige tatsächlich den 7er BMW selbst besitzt, ich halte den mal an. Und dann findet sich auf dem Rücksitz eine Aktentasche mit, weiß ich nicht, 40.000 Euro. Dann war es vorher so, dass die Polizei oder die Staatsanwaltschaft beweisen musste, dass es ihm nicht gehört. Jetzt muss oder bald muss dann der Mensch beweisen, dass es ihm nämlich gehört. Und zwar aus legalen Quellen, sonst kriegt das nicht wieder. Das finde ich tatsächlich mal einen guten Ansatz.
Da musst du aber immer aufpassen, dass das nicht auch solche Ehrenmänner wie den SPD-Politiker Johannes Kahrs trifft.
Richtig, das ist dann sehr unangenehm. Übrigens ist das eine Sache, die aus Italien im Kampf gegen die Mafia eingeführt wurde und da auch wirklich Wirkung gezeigt hat.
Ich möchte aber schon darauf hinweisen, dass es auch Nachteile haben kann. Ich bin absoluter Bargeldbefürworter. Also ich habe jetzt tatsächlich auch nicht gerade 40.000 Euro flüssig hier rumliegen. würde ich jetzt auch nicht empfehlen. Aber wir sprechen ja hier von der Behauptung, es geht um den Kampf gegen organisierte Kriminalität. Das ist exakt die Behauptung, wegen der sie Bargeldgrenzen immer weiter runtersetzen. Und du dich ja schon erklären musst, wenn du 2.000 Euro oder 3.000 Euro Bargeld irgendwo einzahlen möchtest und bei 10.000 wird es ganz dramatisch, da scheint ja dein Geld nicht mehr dein Geld zu sein und du darfst mit deinem Geld nicht machen, was du für richtig hältst. Du darfst es nicht ansammeln. Geh mal mit 11.000 Euro zur Sparkasse, da gibt es extra Infovideos zu dem Thema, gerade neulich wieder eins gesehen. Das ist jetzt aber schwierig, müssen wir uns jetzt nachweisen, woher das kommt. Aber wenn ich mir das doch jetzt über 50 Jahre angespart habe, kann ich Ihnen doch jetzt gar nicht nachweisen, wie ich das über 50 Jahre gemacht habe. Und außerdem wird da der Sparkassenmitarbeiter in eine Situation gebracht, in die er gar nicht zu sein hat. Der hat gar nicht zu wissen, woher ich mein Geld habe. Also das sind alles Exzesse, die angewendet werden, angeblich auf organisierte Kriminalität. Komischerweise existiert die organisierte Kriminalität nach wie vor, ja, wächst und gedeiht und sickert eben genau über diesen Kanack-Sprech, von dem ich spreche übrigens auch in die Gesellschaft rein. Diese Leute, die ich insbesondere adressiere, also die Schwerkriminellen und ihre Banden, die werden ja mittlerweile stilisiert zu Helden, an denen man sich orientieren kann. Denn die fahren ja die fetten Karren und die rappen. Der ganze Gangster-Rap basiert ja letzten Endes darauf, dass Kriminalität eigentlich ganz cool ist. Wenn also Ferhat Kocak von den Linken auch eine Form von politischem Rap repliziert, was er ja ebenfalls gemacht hat auf Instagram, dann heißt es ja, wir lassen all diese Jugend-, aber mittlerweile auch Erwachsenenkulturen einfließen in die normale Gesellschaft und legitimieren sie da. Aber Gangster-Rap, der nur davon redet, wie man Polizisten abknallt, mit Drogen handelt, Drogen nimmt, Frauen missbraucht und Schule übrigens ziemlich scheiße findet. Dieser Gangster-Rap ist eine Kulturform, die sich in den letzten 20, 30 Jahren etabliert hat. Ja, es ist eine Kunstform. Ich höre das zum Teil auch gerne. Aber es zeigt ja trotzdem ein Problem, dass unsere Gesellschaft eigentlich von innen fault. Und das ist es. Unsere Gesellschaft ist von innen komplett verfault. Und solche Psychos wie von den Grünen, die legen dann nur noch einen Schokobrunnen von vermeintlichem Wohlempfinden und Gendersprech drauf und sagen, das hat schon alles seine Richtigkeit. Ja. In Wirklichkeit ist diese Gesellschaft komplett verfault und dem Untergang geweiht.
Das kann man so unterschreiben. Vielleicht können wir an dieser Stelle, weil Untergang ist ja super, kurz vorm Untergang, also wie heißt es so schön, das letzte Hemd hat keine Taschen. Falls ihr noch was übrig habt, um es den Jungs von Buster Berlin zu geben, weil wir müssen ja auch irgendwie durchhalten im kalten Winter und die Gasheizung betreiben und natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn Herr Golme dann doch nochmal 4 Euro fürs Bahnticket übrig hat. Wir brauchen natürlich eure Unterstützung, um hier weiter Basta Berlin machen zu können und sind uns deswegen einig, dass es großartig ist, wenn ihr auf basta.berlin beispielsweise mal vorbeischaut, wie ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen könnt.
Jeder Euro hilft uns und wenn wir da alle mitmachen, dann ist das hier natürlich eine ganz feine Angelegenheit. Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken und ich kann auf jeden Fall sagen, wir geben unser Bestes.
Das ist richtig.
Es mag nicht genug sein, aber es ist alles, was wir geben können. Und diesen ganzen Kauderwelsch machen wir übrigens morgen Abend auch live miteinander. Mhm. Ich freue mich schon darauf, wenn es wieder knackt in der Leitung, wenn der Livestream wieder unterbrochen wird, wenn wir morgen über Jeffrey Epstein sprechen, über Bill Clinton, über Donald J. Trump, über den ehemaligen Außenminister der Slowakei, der leider jetzt in ganz schiefe Fahrwasser gerät.
Oh
also,
nein.
Morgen 20 Uhr, Basta Berlin gemeinsam einsam live auf YouTube. Es herrscht Anwesenheitspflicht.
Ja, ich freue mich drauf. Also wir haben ja auch schon einige E-Mails bekommen. Falls ihr uns aber auch noch Fragen stellen wollt, die wir dann morgen live beantworten, dann gerne an redaktion@basta.berlin. Und wir sehen ja auch, wie ihr dann mit uns diskutiert im Chat. Das wollen wir dann natürlich auch genauso wie bei den letzten Malen wieder so halten, dass wir einfach auch einen schönen gemeinsamen Abend verbringen. 20 Uhr auf unserem YouTube-Kanal von Basta Berlin. Ich freue mich drauf.
Unter unserem letzten Video gab es ja mal wieder einige Kommentare und ein Kommentar ist mir richtig in Erinnerung geblieben. Die negativen bleiben mir immer mehr in Erinnerung als die positiven. Und das war jemand, der als Accountname einen ausländischen Namen hatte. Wobei ausländisch, wisst ihr was, dafür kannst du schon ins Kittchen gehen. Genau. Ich hatte ja eben auch gesagt, deutsche Polizisten, alle Polizisten sind deutsch. Es gibt keine Möglichkeit für Ausländer, Polizist zu werden. Das heißt, jeder Polizist ist deutscher Staatsbürger. Das muss hier nochmal gesagt werden. Und auch dieser Mann mit dem YouTube-Namen, keine Ahnung wie, er mag Deutscher sein. Jedenfalls schrieb er, ja, also hier irgendwie was von Gaza und das ist ja unfassbar, was ihr da sagt und ihr werdet immer rechter. Ich habe da nicht drauf geantwortet, aber ich habe da schon drüber nachgedacht. Was meint der denn? Was haben wir denn in der Folge über Gaza gesagt? Da fiel mir ein, dass ich gesagt habe, dass ich gesehen habe, dass es beim Rewe jetzt Datteln aus Palästina gibt.
Ja.
Und dass ich gerne sehen würde, dass daneben Datteln aus Israel sind mit der israelischen Flagge und ich davon ausgehe, dass Rewe die bloß 2 Tage anbieten würde, weil dann ein Gaza-Mob da reinlaufen würde und den ganzen Laden auseinandernehmen würde. So, und davon fühlte der Mann sich so dermaßen getriggert und das ist witzig. Also wenn ihr jetzt euch in diesem Konflikt ganz klar auf die Seite von Gaza stellt, das ist für mich übrigens absolut in Ordnung. Ich verstehe auch die Argumentation dahinter und ich fühle euch auch in Teilen. Aber was signifikant ist, dass die Gaza-Befürworter überhaupt keine Hemmung kennen, den Gegenüber wegzucanceln, zu beleidigen, abzuwerten. Das ist meine Beobachtung von den überzeugten Gaza-Leuten, die auf der Straße sind und übrigens auch eine Beobachtung aus Mails, die wir über die letzten 2-3 Jahre bekommen haben, dass die Israel-Befürworter in aller Regel in einem gemäßigten Ton schreiben und die Gaza-Befürworter in kompletter Radikalität schreiben und etwas von uns verlangen und meinen, wir müssten etwas tun und wenn wir das nicht tun, dann werden wir von ihnen gecancelt. Kann ich nur sagen, natürlich Freunde, ich lasse mir von niemandem sagen, was ich zu sagen habe und was ich zum Thema zu machen habe und das ist nur ein Beispiel dafür, dass genau diese politische Seite zu einer Radikalität neigt, die ich nicht teile. Und ich habe schon meine Gründe, warum ich mich wie zu dem Thema äußere. Und da denke ich auch lange drüber nach. Aber ich lasse mich von keinem bedrohen oder sonst was. Und das kotzt mich richtig an. Und jetzt kommt der super krasse Witz an der ganzen Geschichte. Ich war am Samstag nach Wochen mal wieder im Supermarkt. Und was finde ich da? Zum Kosten und Probieren? Datteln aus Israel.
Ach, siehste.
Ich hab's fotografiert.
Aber Benjamin, du guckst immer auf die negativen Sachen. Ich gucke ja auch gerne auf die positiven Sachen, weil ich sag mal, der überwiegende Anteil, auch was wir thematisch aufgearbeitet haben in der vergangenen Sendung, war von euch da draußen, von der Basta Berlin Gemeinde, positiv aufgenommen worden. Ich erinnere mich an eine E-Mail von Irmgard, war es, glaube ich. Die sagte nämlich auch, Sendung hat mir gut gefallen. Vor allem, wie ihr das Problem der Zuwanderung immer deutlicher darstellt und auch dazu Position bezieht. Das muss sein, schreibt Irmgard, denn die Zustände sind katastrophal. Und nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch kann man ein Land wieder aufbauen, ja, aber, und sie sagt, auch furchtbare Windräder, die kann man abreißen und Ökosystem zwar schwierig, aber das Problem ist, wenn du nachher nicht mehr die Leute hast, mit denen du das Land aufbauen kannst, dann wird's halt gefährlich. Und darauf weist Irmgard hin und vielen Dank für diese E-Mail.
Und was heißt denn hier, wir werden immer rechter? Das kann ich wirklich, kann ich ganz entspannt zurückweisen. Ich habe mich gar nicht geändert. Die Frage ist, ob die Themen rechter werden. Erstmal ist mittlerweile links für mich eine dermaßen schlimme Beleidigung,
ja, ja.
Dass rechts ja dann das Gegenteil einer Beleidigung wäre, sondern ein Lob wäre. Ich ziehe mir keine dieser Schuhe an, das ist mir total egal.
Ich mag dieses Richtungsdenken sowieso nicht, mal davon abgesehen. Ich meine, links, rechts, alles Kampfbegriffe.
Ja, richtig, aber ich verwende das auch gerne als Kampfbegriff, habe ich gar kein Problem mehr, denn unser Kosmos weiß genau, was damit gemeint ist.
Ja, das stimmt.
Ich meine, Leute, jede Woche könnte ich euch etliche links motivierte Gewalttaten zeigen. Ganz aktuell wieder in Turin. Da geht es um ein Kulturzentrum von Linken und die machen die Straßen platt und die schlagen auf die Polizisten ein. Und nie kommt mal jemand aus dem Mainstream auf die Idee, dass wir eigentlich ein signifikantes Linksextremismusproblem haben. Mhm. Und wir sind Menschen, die sind gegen den Mainstream. Wir schauen uns das an, was die schreiben und hinterfragen das mit unseren Erlebnissen und ordnen es dann ein für uns persönlich und lassen euch daran teilhaben. Und da kann ich euch sagen, der politische Linksextremismus in Deutschland ist brandgefährlich, aber es wird so gut wie nie vor ihm gewarnt. Es gibt keine Meldestellen dafür, die ich kennen würde. Mhm. Es gibt beim Verfassungsschutz kleine Behörden, die sich darum kümmern. Aber natürlich ist das große Thema der Kampf gegen rechts, und ich kann das nur so interpretieren, dass das etwas ist, was politisch genutzt werden soll, um eine politische Meinung zu unterdrücken. Und die politische Meinung ist gegen Windräder, skeptisch bei Wärmepumpen, skeptisch bei E-Autos, gegen Massenmigration. Das sind doch wichtige Punkte.
Ja, vor allem, weil sie ja auch in den etablierten Medien nicht stattfinden. Also natürlich finden diese Themen statt, aber sie werden, und das haben wir euch bei Basta Berlin ja auch in der vergangenen Ausgabe gezeigt, sie werden grundsätzlich anders behandelt. Es werden wichtige Erkenntnisse weggelassen. Es wird natürlich auch moralisiert, wo es nur geht. Und dass es dann eben alternative Medien, neue Medien, wie sie auch genannt werden, gibt, die das eben anders darstellen. Oder, also es ist ja nicht so, dass Benjamin und ich uns jetzt morgens hinsetzen und sagen, da ist Folgendes passiert und die Regierung hat Position A und wir müssen jetzt Position B einnehmen, weil das ist unser Job. Nein, es ist mehr so, dass Position A vertreten wird und wir automatisch denken, was ein Scheiß. Also nicht bei allen Sachen, aber bei mir geht es so, dass selbst wenn etwas besonders gut und besonders klasse dargestellt wird, ein neues Gesetz von der Regierung, ich mich direkt hinterfrage, Moment mal, wo ist der Haken? Und dann recherchiere ich und ich finde diesen Haken. Und euch diesen Haken da draußen darzustellen, darin sehe ich meine Aufgabe.
Also ich bin jetzt seit 42 Jahren auf der Welt.
Ach,
mit einer Ausnahme von etwa 6 Monaten in Greifswald war ich immer in Berlin. Mhm. Ich bin nach Neukölln gezogen mit Anfang 20, vielleicht so mit 23, vielleicht mit 24 und habe dann da 15 Jahre gewohnt. Ich überblicke die gesamte Debatte seit Jahrzehnten. Wir hatten in den Nullerjahren bereits Debatten über nicht integrierte Zuwanderer. Über Clans haben wir seitdem Debatten. Dann kam das Sarrazin-Buch. Dann gab es einen CDU-Stadtrat, der sogar öffentlich angeregt hat, Kinder aus Clanfamilien wegzunehmen, weil die ja in diesen Familien scheinbar strukturell kriminell werden. Diese Debatten stammen aus den Nullerjahren und reichten in die Zehnerjahre. Es war also klar, dass Deutschland es nicht hingekriegt hat, diese Leute, insbesondere die aus den 80er Jahren, die nach Deutschland gekommen sind, hier zu integrieren. Und die Antwort darauf ist, dass man dann mehrere Millionen Leute hier reinlässt und es ganz klar ist, dass man die auch nicht integrieren wird. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Bürgergeldbezieher, Hartz-IV-Bezieher, Arbeitslosengeld-II-Bezieher, also die Menschen, die in einer staatlich finanzierten, unterstützten Armut leben. Es war immer unser Ziel, diese Leute da rauszuholen und die Zahl der Bezieher dieser Transferleistung möglichst gering zu halten.
Ja.
Was war die Antwort darauf? Man holt Hunderttausende bis Millionen Menschen hier rein, die genau in dieses System reingehen.
Ja, ja.
Und wer nicht versteht, dass das nationaler Selbstmord ist, dem kann ich nicht helfen. Und der braucht mir nicht erzählen, wo ich stehe, links, rechts oder sonst wo. Das ist auch mitnichten rechts zu sagen, wir wollen, dass es den Leuten gut geht, die hier arbeiten, und wir wollen, dass jeder seinen Beitrag leistet. Und wenn es jetzt zu einer Arbeitspflicht kommt, die ja diskutiert wird, dann richtet die sich doch an Leute, die nicht arbeiten wollen. Und wenn dann Linke kommen und sagen, also wir sind auf jeden Fall gegen eine Arbeitspflicht, ja, was ist denn die Alternative? Ihr seid also für das Recht auf Nichtarbeit, und darum geht es doch. Ich bin übrigens auch für ein Recht auf Nichtarbeit, aber nur, wenn derjenige seinen Lebensunterhalt komplett selber finanzieren kann. Wenn er das nicht tut und auf die Kosten derer lebt, die arbeiten, dann haben wir ein Problem. Und da schließe ich übrigens explizit nicht chronisch kranke Menschen die nicht arbeiten können. Das ist nämlich genau der Fall, für den die sozialen Sicherungsnetze gebaut sind. Sie sind gebaut für extrem schwere Notlagen unserer Wirtschaft, wo viele Leute keine Arbeit finden, und gebaut für Leute, die nicht mehr regelmäßig viele Stunden arbeiten gehen können. Dafür ist es. Aber nicht für hunderttausende Leute, die herkommen und durch ihre fehlenden Qualifikationen und zum Teil auch fehlende Motivation an der Teilhabe in diesem Land gehindert werden und sich selber hindern. So.
Na, und was mich auch ehrlicherweise immer wieder aufregt, ist, dass es eine komplette Leugnung von Linken und Grünen und einem Teil der Gesellschaft, der diesen Parteien nahesteht, gibt, was Pull-Faktoren angeht. Natürlich gibt es die, dass gezielt Einwanderer nach Deutschland kommen wollen, weil es hier eben übermäßig viele Sozialleistungen gibt. Wurde ja mal versucht zu zählen. Über 500 sind es ja verschiedene Sozialleistungen. Soll ja jetzt ein bisschen zusammengeführt werden, vielleicht an anderer Stelle mehr dazu. Aber beispielsweise Kindergeld. Da haben wir ein System, dass eine Person in Deutschland Kindergeld bekommt, selbst wenn die Kinder im Ausland sind. Und zwar nicht an das jeweilige Land angepasst, wo die Kinder sind, sondern an unsere Standards. Also Kindergeld ist Kindergeld. Die Linke sagt, ja, das ist auch alles richtig. Die CDU hat ja jetzt so einen Vorstoß, dass man gegen Kindergeldbetrug vorgehen möchte, indem man das beispielsweise anpassen könnte. Eben, wir haben besonders viele Überweisungen von Kindergeld, die nach Rumänien gehen, Bulgarien, Polen und so weiter. Dass man sagt, na, lass uns dann doch das Kindergeld, wenn die Kinder schon nicht hier sind, dann wenigstens an das Preisniveau des jeweiligen Landes anpassen. Finde ich persönlich übrigens gar nicht so verkehrt. Und die Linke sagt, nein, 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 das ist perfide und bösartig. Benjamin, was ist denn daran perfide und bösartig?
Also, wir haben ja in der letzten Folge mal vorgerechnet, wie viel Geld in eine Familie geht, auch wenn sie nicht arbeitet. Und das kannst du jetzt übertragen auf diese Situation. Also die Sache ist ja im positiven Sinne so, jemand aus Bulgarien oder Rumänien oder Polen arbeitet in Deutschland. Zum Beispiel auf dem Bau. Das ist ja oftmals der Fall. Sagen wir mal, ein Rumäne arbeitet in Deutschland auf dem Bau, sozialversicherungsfähiger Job und leistet hier auf dem Bau. Mhm. Hat aber zu Hause in Chișinău, das ist glaube ich nicht Rumänien, in Bukarest hat er eine Frau mit 3 Kindern. Dann zahlt der Staat, der deutsche Staat, also für 3 Kinder Kindergeld. Mhm. Was ja dann weit über 500 Euro sind. Ich habe das jetzt nicht im Kopf, müssen wir mal genau nachschauen. Und da fragt man sich schon, was soll das eigentlich? Das deutsche Kindergeld ist ja eigentlich, nach meinem Dafürhalten gedacht, Kinder in Deutschland vor der Armut zu retten und Eltern zu unterstützen und zu motivieren, Kinder zu bekommen. Man müsste ja eigentlich sagen, ein bisschen ironisch, satirisch und sarkastisch, erstens, also so wenig Kinder, wie die Frauen in Deutschland bekommen, kannst du auch noch das Kindergeld abschaffen. Denn offensichtlich kriegen sie ja keine Kinder. Du kannst aber auch sagen, wenn die kein Kindergeld mehr kriegen würden, gäbe es gar keine Geburten mehr.
Ja, ja.
Und du kannst sagen, stell dir mal vor, wir hätten solche irrsinnigen Leistungen nicht, dass Ausländer für Kinder im Ausland bei uns Kindergeld bekommen, dann würde ja hier gar keiner mehr arbeiten. Wie schlimm ging es denn der deutschen Wirtschaft, wenn wir das nicht hochsubventionieren würden, dass hier jemand arbeitet? Leute, also ganz ehrlich, jeder mit Verstand, jeder mit klarer Kante, der in der Politik ist, der würde dem ein Ende setzen. Und genau das ist übrigens das, was Donald Trump gerade in den Vereinigten Staaten macht. Der guckt sich an, was nutzt meinem Land? Welche Regelung habe ich hier eigentlich? Welche Regelung verstehe ich nicht? Welche Regelung versteht kein Mensch in diesem Land, wenn sich damit beschäftigt? Und die schaffe ich alle ab.
Zwei Punkte, die ich da unbedingt noch nennen möchte, ist erstens, dass tatsächlich pro Jahr der deutsche Staat 500 Millionen Euro an Kindergeld an ausländische Konten überweist. Das heißt übrigens nicht, dass jetzt die 500 Millionen nur an die Kinder im Ausland geht. Die Dunkelziffer ist höher, weil natürlich auch ein ausländischer Arbeitnehmer ein deutsches Konto haben kann und das Geld dann weiter ins Ausland überweist. Aber das jetzt nur mal als feststehender Betrag. Der zweite Punkt, der mich ehrlicherweise aufregt, ist, Kindergeld generell ist ein EU-Reglement. Also man kann jetzt nicht sagen, das mit dem Kindergeld, das schaffen wir jetzt komplett ab. Das geht nicht. Aber es gibt verschiedene Auslegungssachen. Beispielsweise Dänemark. Da sagen die Dänen, also Entschuldigung, bei uns bekommt nur jemand Kindergeld, der einen vollumfänglichen sozialversicherungspflichtigen Job in Dänemark hat. Der bekommt von uns Kindergeld. Andere Länder, die machen das so, wie der CDU-Vorstoß jetzt gewesen ist und wie die AfD das übrigens schon lange sagt. Entschuldigung, aber wenn jetzt in Rumänien das Lebenshaltungsniveau viel, viel geringer ist, dann muss das Geld, was gezahlt wird, natürlich angeglichen werden, wenn wir da überhaupt in dieses Ausland, in das Ausland überweisen. Und da haben wir noch gar nicht über den massiven Kindergeldbetrug gesprochen, über Rumänen und Bulgaren, häufig Sinti und Roma, in Duisburg kann davon ein Lied singen, liebe Grüße ins Ruhrgebiet, die Dutzende in Hundertschaften quasi dorthin gekarrt werden, unter übelsten Bedingungen dort leben und deren Beiträge abgefischt werden, um dann irgendwohin überwiesen zu werden. Auch das spielt da natürlich mit rein, um dem einen Riegel vorzuschieben. Also ja, da muss dringend was dran getan werden. Und dann kommt die Linke und sagt, nein, perfide und bösartig.
Wenn meine kriminelle Energie reicht, um zu erklären, wie ich von mir nichts, dir nichts ein Kindergeldbetrugsnetzwerk aufbaue, na dann gute Nacht Deutschland. Also ich mache mal einen Vorschlag. Ich bin jetzt also, nehmen wir jetzt mal Rumänien, weil wir darüber jetzt gesprochen haben, ist ja auch in den Medien, dass das eines der Länder ist, die da eine Rolle spielen könnten. Ich als Rumäne melde in Deutschland eine Firma an, die macht Fliesenlegen und ähnliches, also so ein Gewerk, wozu du jetzt keinen Meisterbrief brauchst. Dann stelle ich bei mir 20 Landsmänner ein und die arbeiten bei mir, bis die Mindestdauer, um ins Kindergeld zu kommen, erreicht ist. Und dann entlasse ich sie halt wieder. Und dann melden sie sich in Deutschland arbeitssuchend. Kannst du auch gerne ein ganzes Jahr lang machen, denn dann sind sie ja auch im Arbeitslosengeld 1-Bezug. Das Unternehmen muss gar keine signifikanten Umsätze machen. Bis daher mal jemand prüft, ob dein Unternehmen überhaupt relevante Umsätze macht, das ist nachrangig. Entscheidend ist, dass du diese Arbeitsverträge gegeben hast und mit denen eben Kindergeldanspruch erworben hast oder dann sogar Arbeitslosengeld 1-Ansprüche erworben hast. Also das war jetzt erstmal ins Blaue gesprochen, wie ich das aufziehen würde, und ich bin mir sicher, dass das auch passiert. Denn diese Kriminellen sind sehr viel gewitzter, als ich das bin, und sobald du irgendeine Form von staatlicher Subvention hast, hast du in der Regel auch Leute, die das ausnutzen mit Corona-Testzentren und so weiter und so fort. Aber weißt du, Jobba, wir haben uns überhaupt nicht zu Jeffrey, Gott habe ihn selig, Epstein gesprochen.
Das stimmt, das wollen wir ja aber auch auf jeden Fall noch machen, auch mit euren Zuschriften, morgen bei Gemeinsam Einsam um 20 Uhr, morgen, Dienstag, genau, um 20 Uhr. Aber ja, ich habe mich da ja sicherlich nicht so wie du bist ja ein regelrechter Schmökerer am Wochenende und liest dich da rein. Ich habe das, zumindest habe ich mir mal angeschaut, wer ist denn da jetzt eigentlich namentlich erwähnt, das interessiert mich ja dann doch irgendwo, und wen überrascht's, die oberen 0, noch was Prozent der Milliardäre, die sind da erwähnt, das überrascht mich jetzt relativ wenig. Relativ prominent ja aber auch Bill Gates, also an mehreren Stellen. Das fand ich übrigens mit am spannendsten, muss ich sagen.
Ich war schwer enttäuscht, dass wir nicht erwähnt waren.
Warum warst du da? Ich habe ja noch nicht mal die E-Mail-Adresse von ihm gehabt, im Gegensatz zu Elon Musk, genau. Die haben ja
Jeffrey666@hotmail.com war die.
Ah, ja, natürlich, ja klar.
Wenn ich das richtig sehe, hat er einen Gmail-Account gehabt, ganz entspannt.
Ach, locker. Ja.
Also ich war nicht da, aber es ist ein Zeichen dafür, dass wir ihm nicht dazugehören. Denn mir scheint es ja fast so, als wenn fast jeder, der dazugehört, da erwähnt wurde. Und nur mal ein Beispiel dafür haben wir für euch. Der Spiegel berichtet: Slowakischer Regierungsberater tritt in Epstein-Affäre zurück. Der frühere slowakische Außenminister Miroslav Lajčák hat nun seinen Posten als Regierungsberater aufgegeben. Also er war insgesamt etwa 9 Jahre Außenminister der Slowakei. Das heißt, er war auf der obersten Ebene der Europäischen Union. Und jetzt kommt noch ein Funfact, den wir alle lieben. Das ist wie ein emotionaler Schokobrunnen für uns. Von September 2017 bis September 2018 amtierte er als Präsident der UNO-Generalversammlung. Er ist also ein Vorgänger von Annalena Baerbock.
Ach, schön.
So, was wird ihm denn eigentlich vorgeworfen? Es gibt da, ich lese einfach mal vor.
Ja, mach doch mal.
Es gibt also jetzt diese Ermittlungsakten, die wurden ja vor wenigen Tagen veröffentlicht, ist ein Riesenkonvolut. Und der Spiegel schreibt, diesen zufolge hat der US-Multimillionär Jeffrey Epstein Lajčák junge Frauen angeboten. Sie seien wahrscheinlich zu jung für dich, habe Epstein geschrieben, worauf Lajčák geantwortet habe, Du hast mich nicht in Aktion erlebt.
Oh.
Der Politiker habe im Gegenzug seine Kontakte zu Fico angeboten. Fico, also genau der, der auch jetzt Regierungschef in der Slowakei ist und der vor, was sich anderthalb Jahren angeschossen wurde. Leitschak wies die Vorwürfe indes zurück. Ich stehe unter Schock. Er habe nie mit Epstein über Frauen gesprochen und auch keine Treffen für diesen organisiert.
Also vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, es wurden ja Millionen an Dokumenten veröffentlicht. Natürlich gibt es geschwärzte Passagen, man munkelt natürlich alles, was möglicherweise aktuelle Regierungsmenschen oder Donald Trump betreffen könnte. Wir wissen auch nicht, ob da möglicherweise manipuliert wurde oder nicht. Aber erstens, als erste Konsequenz fordere ich sofort den Rücktritt von Bill Gates als Milliardär. Und zweitens, ich finde es natürlich wirklich spannend zu sehen, wo da auch politische Verbindungen sind. Übrigens nicht nur Männer, auch Frauen werden in den Dokumenten erwähnt. Spannend fand ich auch, wenn es um Elon Musk gegangen ist, der wohl immer wieder nach einem Termin gesucht hat, wo er denn mal die Insel besuchen könne. Aber irgendwie hat die Koordination nie geklappt und er war dann wohl auch nie da, was sich übrigens mit dem deckt, was Elon Musk vorher gesagt hat, dass er nie auf der Insel gewesen ist. Aber es wird auch noch Tage, Wochen und Monate brauchen, bis all dieser riesige Datensatz überhaupt erstmal von Journalisten aufgearbeitet wurde.
Ich bin auch gespannt, wie viele Sachen dann tatsächlich so bewiesen werden, dass sie praktisch gerichtsfest sind.
Ja.
Oder wie viel davon Gerüchte bleiben werden oder Informationen. Und so nähere ich mich der Sache auch. Und ich glaube, wir können es auch gar nicht anders machen. Wir können nur lesen, was da steht. Wer mit wem in Kontakt war. Wer wie oft auf der Insel gewesen ist. Welche Fotos existieren. Und dann kannst du dir überlegen, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich und wie schätze ich diese High Society ein? Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, wie die Amerikaner aktuell zum Ehepaar Clinton stehen. Nach meinem Gefühl sind die tatsächlich immer noch Teil dieser demokratisch-liberalen Blase und werden dort akzeptiert. Und meine Meinung ist, nach dem, was ich über Bill Clinton so mitbekomme, dieser Mann ist eine absolute Persona non grata. Mit diesem Mann kannst du dich nicht mehr auf einem Foto sehen lassen. Du kannst ihm nicht die Hand geben. Du kannst ihm nicht zum Vortrag einladen. Dieser Mann ist gesellschaftlich einfach nicht mehr satisfaktionsfähig. Wer dutzende Male auf dieser Insel gewesen ist und in diesem Flugzeug saß, der hat einfach gewusst, was da passiert. Und ich vermute doch sehr stark, und das meine ich, zählt doch für euch eins und eins zusammen, ich vermute, dass er beteiligt gewesen ist. Und dass Hillary das selbstverständlich weiß, Punkt.
Man mutmaßt ja auch, dass sich deswegen Frau von Bill Gates, Melinda, hat von ihm scheiden lassen. Das ist aber auch jetzt eine Mutmaßung.
Nein, ich glaube, das hat sie tatsächlich auch so gesagt.
Ach was?
Ich glaube, sie hat gesagt, dass die Verbindung von ihm und Epstein eine Rolle gespielt haben bei der Scheidung.
Generell überrascht oder geschweige denn schockiert mich all das relativ wenig, wenn man sich die High Society und Milliardäre grundsätzlich mal anschaut. Genauso ist es ja, und das ist ein interessanter Punkt, es kristallisiert sich möglicherweise heraus, dass Jeffrey Epstein Bill Gates sogar erpresst hat. Das soll aus E-Mails hervorgehen. Epstein soll sich selbst eine E-Mail oder mehrere E-Mails geschickt haben. Man mutmaßt deswegen, weil viele Schreibfehler drin waren, als Entwurf, was er dann später sauber geschrieben an Bill Gates dann versendet hat, wo es unter anderem auch darin ging, dass erwähnt wird zwischen den Zeilen, dass man doch eigentlich so quid pro quo eine Hand wäscht die andere Beziehung hat und ansonsten hätte ja aber auch Epstein noch dies und jenes in der Hinterhand. Und wenn man sich jetzt mal Folgendes überlegt, wer sind die mächtigsten Menschen auf der Welt? Das sind nicht Politiker, das sind Milliardäre, die ihre eigene Politik machen, die Politik beeinflussen können, die mit ihrem Geld machen können, was sie wollen. Und Achtung, Benjamin, Verschwörungstheorie. Wer möglicherweise ist denn eigentlich für den Tod von Jeffrey Epstein verantwortlich? War es der Selbstmord? Warum sind die Kameras ausgefallen? Wir haben schon an anderer Stelle darüber gesprochen. Aber wer hat denn die Macht, tatsächlich Menschen umzubringen, einen Mord in Auftrag zu geben? Sind das Politiker? Ja, sicherlich, möglich, ja klar. Aber sind es Milliardäre? Sind es sehr Reiche oder die reichsten Menschen der Welt? Da will ich doch mal ganz heftig mit dem Kopf nicken.
Jetzt habe ich ja schon was zu Clinton gesagt, jetzt sage ich noch was zu Trump. Und ich repliziere jetzt auf das, was tatsächlich auch in den Medien steht und was in dem Buch von Virginia Jaffe steht. Donald Trump hat gesagt, er hat sich ja von Epstein getrennt und einer der Gründe sei gewesen, dass Epstein bei ihm Mitarbeiter abgeworben habe. Virginia Jaffe ist das bekannteste Opfer von Epstein. Sie hat sich auch öffentlich exponiert. Sie ist auch die, die auf dem Foto mit Prinz Andrew drauf ist.
Ja.
Sie hat bei Donald Trump in Mar-a-Lago gearbeitet, als sie 16 Jahre alt gewesen ist. Dort hat sie im Spa gearbeitet und soll Handtücher zusammengelegt haben und so Helferarbeiten gemacht haben. Dort soll sie Ghislaine Maxwell kennengelernt haben, die sie dann rübergeholt hat zu Jeffrey Epstein.
Die rechte Hand von ihm, ja. Mhm.
Die im Moment im Gefängnis sitzt, genau, ja. Richtig. Die einzige Person, die mir jetzt bekannt ist, die wegen diesem ganzen Komplex aktuell im Gefängnis sitzt. Virginia Jaffe wurde dann sofort, als sie dort angekommen ist, bei ihrer ersten Massage von Jeffrey Epstein sexuell missbraucht. Und so begann ein jahrelanger Missbrauch, der so weit führte, dass sie dann auch angefangen hat, andere Mädchen anzusprechen und in dieses Missbrauchssystem reinzuholen. Das ist Virginia Jaffe. Und ich konnte mich erinnern, dass sie ja eigentlich bei Donald Trump gearbeitet hat. Und da habe ich dann die KI gefragt, wie war denn das? Und dann sagt die KI zu mir, ja, sie ist mit 16 dahin gekommen, denn ihr Vater war Hausmeister in Mar-a-Lago und hatte so die Gelegenheit, sie dorthin zu bringen.
Aha.
Und da dachte ich mir, das ist ja interessant, das klingt ja plausibel. Vitamin B, so bekommt man gute Jobs, ne? Habe ich ja mal geguckt, wer ist denn eigentlich der Vater von ihr? Und da erzähle ich jetzt, was in ihrer Autobiografie steht. Nobody's Girl, veröffentlicht im November vergangenen Jahres, mehrere Monate nach ihrem Tod. In ihrer Autobiografie steht, dass ihr Vater sie in der Kindheit bereits sexuell missbraucht hat.
Hm.
Dass sie dann von ihren Eltern in ein Heim für schwer erziehbare Mädchen gegeben wurde, wo sie körperlich missbraucht wurde, also geschlagen wurde, misshandelt wurde. Dann ist sie da raus und als sie wieder draußen war, wurde sie von mehreren Männern erneut sexuell missbraucht. Dann von der Polizeiwache abgeholt, von ihrem Vater, der sie als Schlampe bezeichnet hat und dann diesen Job gegeben hat bei Donald Trump. Das ist die Geschichte, wie sie in ihrer Biografie steht. Wer sagt mir denn, dass der Missbrauch nicht schon bei Donald Trump passiert ist? Wer sagt mir denn, dass der Vater sie nicht dahin vermittelt hat, weil er wusste, was man mit diesem Mädchen machen kann? Und das sind die Verschwörungstheorien. Und das meine ich mit, macht euch eure eigenen Gedanken. Und wenn wir hören, wer da alles involviert gewesen ist, dann stellt sich nur die Frage, wer ist da nicht involviert? Welches Königshaus ist da nicht involviert?
Gleichzeitig, wo du das übrigens auch gerade nochmal erwähnt hast, gleichzeitig bei dieser Dame, die da ihr Buch geschrieben hat und ihr Leben uns allen so offenlegt, auch da schellen bei mir natürlich immer Alarmglocken. Wie weit möchte sich diese Frau eigentlich in den Vordergrund drängen? Wie weit sind das Fakten, die in ihrem Buch dargestellt sind? Wie weit wird da verdreht, um sich noch weiter in der Presse- und Medienlandschaft zu halten? All das spielt dabei natürlich auch eine Rolle. Auch das darf man nie aus dem Hinterkopf vergessen und verdrängen. Ich glaube, dass da... Also zumindest sollte man da noch länger und tiefer bohren, was es denn da eigentlich mit auf sich hat, dass da etwas ist, gewesen ist auf dieser Insel, was unsäglich und unglaublich viele obere Milliardäre, nicht nur die, aber vor allem die involviert. Das muss natürlich aufgearbeitet werden, das ist völlig klar. Aber trotzdem darf man nicht unbedingt jedem glauben, der da glaubt, etwas beitragen zu können.
Also ich sage nochmal, sie soll sich umgebracht haben im April vergangenen Jahres. Das Buch kam nach ihrem Tod raus. Was ich so anstrengend an der ganzen Sache finde, ist, dass es nie konkret wird. Und ich frage mich, wenn du nichts zu verlieren hast, dann werd doch bitte konkret. Dann nenne alle Namen. Tu es einfach. Noch ein Beispiel.
Nein, irgendwas hat man immer zu verlieren, im Zweifelsfall sein Leben.
Ja, also ich bin ja nicht, in ihr drin gewesen.
Ja, ja.
Im Gegensatz zu Jeffrey Epstein. Ich weiß nicht, warum sie es nicht gemacht hat, in welcher Situation sie war, wie sie sich damals gefühlt hat.
Vielleicht hatte sie auch noch mehr und ist dieser Selbstmord belegt? Benjamin, wir sind doch hier bei Verschwörungstheorien, herrlich.
Also, ihre Anwältin soll gesagt haben, dass sie keinen Zweifel daran hat, dass dieser Selbstmord war. Aber... Der Haupttäter mit dem gesamten Wissen über das Netzwerk hat sich umgebracht. Die Hauptbelastungszeugin hat sich umgebracht. So, und dann können wir ja nochmal auf diesen belgischen Missbrauchsskandal gucken, wo etliche Zeugen gestorben sind.
Ja.
Darum geht's doch. Das können wir nie wissen. Nee. Aber wir müssen doch versuchen, also müssen wir übrigens nicht, wir können auch sagen, scheiß drauf, ja. aber guckt euch den Jimmy Savile-Skandal in Großbritannien an, hab mir gerade die Dokumentation britische Horror-Story mal wieder angeschaut. Kurz gesagt, der Mann hat wohl hunderte Menschen missbraucht, viele davon kleine Mädchen. Er war einer der berühmtesten Briten, er ist zum Ritter geschlagen worden, er hatte beste Kontakte zu Margaret Thatcher, beste Kontakte zu Prinz Charles. Sie waren wirklich richtig gehend befreundet, er schien einer der wichtigsten Berater von Prinz Charles gewesen zu sein. Und dieser Missbrauch von Savile war in der Branche ein offenes Geheimnis. Hm. Und es hat niemand gesagt. Und es hat bis heute, wenn ich dieser Dokumentation Glauben schenken darf, niemand gesagt, also ich habe es immer gewusst, ich habe ihn sogar geschützt. Er war viel zu groß, um ihn anzugreifen. Wir haben uns das alle nicht getraut. Oder ich kannte damals schon Opfer und ich hätte es sagen sollen. Nein, er hat für die BBC gearbeitet. Also er war, und da hast du übrigens die witzige Verbindung, ja, Jimmy Savile, der Pädophile, hat beste Verbindung zu König Charles, der heute König ist. Mhm. Jeffrey Epstein hat beste Verbindung zu Prinz Andrew. Mhm. Puh, okay, mehr sage ich nicht.
Und vielleicht das als mein persönliches Fazit. Und euch da draußen erzähle ich da nur wirklich nichts Neues. Verschwörungstheorien oder die Bezeichnung Verschwörungstheoretiker ist für mich eigentlich eher ein Lob als eine Diffamierung. Auch wenn es versucht wird, genau andersherum darzustellen. Denn wie viele Verschwörungstheorien haben sich denn bitteschön in den letzten Jahren und Jahrzehnten als Wahrheit entpuppt? Und da können wir bei, was weiß ich, Brutkastenlüge anfangen, machen bei Corona-Geschichten weiter und sind jetzt bei Jeffrey Epstein gelandet. Und dazwischen gibt es noch viel, 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 viel mehr. Ich finde es richtig, wenn man sich mit Verschwörungstheorien befasst, wenn man sie hinterfragt, wenn man sich grundsätzlich nicht nur in Schwarz- oder Weißmustern, sondern im großen, großen Graubereich bewegt und sich dann am Ende selbst die Meinung bildet. Das für mich, liebe Freunde, ist eine große Kunst. Macht Spaß, machen wir gerne und machen wir auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter.
Ja, wir müssen leider aufhören, aber ich will gerne noch einen Tweet von Tim Rhön vorlesen. Tim Rhön hat ja auch unter Querdenkern während Corona ein gutes Ansehen genossen, arbeitet immer noch für Welt und für Bild. Er schreibt, die Epstein-Files sind so ziemlich das verstörendste und brutalste, das ich an Dokumenten gesehen habe. Schlimmste Verschwörungstheorien werden wahr. Viele der mächtigsten und reichsten Männer der Welt scheinen involviert. Und die wichtigsten Dokumente hält das Department of Justice weiter zurück. Und dann überlegt mal zum Thema Verschwörungstheorien, was wir alles gehört haben und womit wir uns auch nicht auseinandergesetzt haben. Herr Joppa, tut mir leid, du musst mir noch 2 Minuten geben.
Ja, bitte.
Wenn du sie noch hast, ja.
Du, wenn die Basta-Berlin-Gemeinde sie noch hat.
Sicher, sicher. RTL-Dschungelcamp gucken wir ja beide. Eine Kandidatin hat vor ein paar Tagen gesagt, die Erde ist eine Scheibe und die USA waren nie auf dem Mond.
Richtig.
Und alle im Camp und alle in der Stunde danach, alle Moderatoren, das gesamte Ensemble hat gesagt, ist die bescheuert, ist die dumm, wie kann man nur so dumm sein, haben die keine Schule da in der Schweiz, wo sie zur Schule gegangen ist, wie kommt die auf so eine Idee, die hat ihre Bildung aus TikTok. Und ich saß so daneben und dachte mir, okay, also die erste Theorie mit der flachen Erde ist in den USA relativ bekannt, ich habe davon gehört. Die zweite Theorie, dass die Amerikaner nicht auf dem Mond waren, da kenne ich sogar Argumente für. Ich als Journalist bin offen für diese Theorien, kenne sie. Und würde sie deswegen nicht abbügeln, bevor ich mich damit nicht beschäftigt habe. So, und dann kommen wir zum Thema Adrenochrom, Pizzagate und Co. Also die Theorie, dass wir beherrscht werden von Leuten, die einen Sadismus betreiben, der Anleihen in Satanismus hat. Witzig, mir hat ein Satanist übrigens geschrieben, ich bin Satanist und ich distanziere mich von diesen Praxen. Wir haben nichts mit echtem Satanismus zu tun. Also es scheint ja mittlerweile nichts zu absurd zu sein, dass wir uns das nicht trotzdem angucken sollten. Ob wir darüber sprechen müssen, und das ist übrigens mal, ich beschäftige mich damit jetzt immer mehr, ob wir darüber öffentlich sprechen werden, ist eine andere Sache. Aber es zu kennen, zu wissen, was die Argumente sind und es auch mal darzustellen, das ist doch absolut legitim.
Ja, natürlich. Na klar. Und im Zweifelsfall haben viele Menschen gar nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen, aber deswegen ist es immer nicht verkehrt, das ein oder andere Mal bei uns reinzuschauen und reinzulauschen, weil wir versuchen ja auch Sachen für euch aufzuarbeiten, damit ihr das dann nicht unbedingt machen müsst. Es ist immer gut, sich selbst eine eigene Meinung zu bilden und weitflächig zu informieren und wir hoffen, wir können da einen wichtigen Baustein zuliefern.
Ja, deswegen am Donnerstag geht es explizit um Adrenochrom und um Chemtrails. Ich fürchte, Das war's für heute schon wieder.
Ich glaube auch.
Also.
Schnell hören, bevor es gelöscht wird.
Ja, mittlerweile kommen wir tatsächlich in den Bereich, wo Dinge gelöscht werden können. Aber es gibt keinen Grund. Wenn man sich das anschaut, was wir jetzt gesagt haben, gibt es dafür keinen Grund.
Denk ich doch
und
auch.
Dass auch wir das jetzt sagen, zeigt doch, wie viel Wahrheit in den Dingen mittlerweile steckt. Und wir hätten davon nie erfahren, wenn es keine Magerbewegung gegeben hätte und keinen Donald Trump, der sich an die Spitze der Bewegung gesetzt hatte, um das Feld dann von hinten zu behindern und zu versuchen, die Veröffentlichung zu verhindern. Mittlerweile ist sie aber draußen und das liegt nach meinem Dafürhalten an der Magerbewegung, die das immer gefordert hat.
Ja.
Und an Donald Trump, der es dann möglich gemacht hat und sich ja in den Bereich der Möglichkeiten so reingegeben hat, dass er da nicht mehr rauskam und selbst die Demokraten dann gefordert haben, dass es veröffentlicht wird. Und zweitens, ohne Internet wüssten wir davon niemals.
So. Ja.
Also, wenn ihr uns und unsere Gedanken und unsere Arbeit unterstützen möchtet, macht es bitte wirklich gerne. PayPal, Banküberweisung, alles ist derzeit möglich. Mein Name ist Benjamin Golme. Wir hören und sehen uns dann voraussichtlich am Donnerstag wieder.
Und beim Wochenstart morgen um 20 Uhr live
ja,
auf YouTube.
Gemeinsam einsam, richtig? Ja.
Gemeinsam einsam.
Ganzen Aufregung
so ist es.
Hier.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüssi.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.